Der Lagart 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blind Date für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Kerstin Rank und Marcel Binsenhöfer zu Social Entrepreneurship. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr?
Hi, ich bin Kerstin Rank. Ich bin die Geschäftsführerin von B2L, Back to Life. Und wir stellen Taschen und Accessoires aus Rettungswesten aus dem Flugzeug her. Wir verarbeiten Originalmaterialien und upcyclen die.
Ich bin Marcel Binsenhöfer, bin Mitgründer vom Projekt Helping Hands. Ist damals beim Hackathon der Bundesregierung entstanden im März und wir wollen eine digitale Nachbarschaftshilfe-Plattform schaffen, wo Helfer und Hilfesuchende zusammenfinden können.
Social Entrepreneurship.
Ja, ist mein Steckenpferd, sage ich mal. Wir sind seit 10 Jahren in dem Bereich unterwegs. Ich lege auch immer Fokus auf die wirtschaftliche Ausrichtung von einem sozialen Business und bin absolute Verfechterin davon, dass es davon viel mehr geben sollte und unterstütze auch gern Studenten in dem Bereich, die sozial gründen wollen und das macht mir sehr viel Spaß.
Sehr cool, ja. Klingt auf jeden Fall spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich bin auch der Meinung, dass das ein Bereich ist, der bis jetzt wahrscheinlich noch zu wenig gefördert wurde oder auch auf dem Schirm der Leute war. Und bei uns war es auch so, dass wir gesagt haben, aus einem Hackathon raus ist eigentlich eine coole Idee, lass uns mal was Soziales machen mit den Kompetenzen, die wir haben. Und ich glaube, gerade im digitalen Bereich gibt es da schon viele Möglichkeiten, auch Business und Soziales zusammenzubringen.
Social Entrepreneurship während Corona.
Ich sehe Corona als Chancengeber und denke, dass man sich fokussieren kann in dieser seltsamen neuen Situation und auch ganz schnell merkt, was einem wichtig ist und was mehr Platz im Leben haben sollte und auch in dieser Welt haben sollte. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es mehr Gründungen in diesem Bereich geben wird und dass die bereits sozial verträgliche Unternehmen gegründet haben, auch die Möglichkeiten mehr ausbauen sollten und ihre Anstrengungen verstärken sollten.
Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also bei uns war es auch so das Thema, dass eigentlich in einer Zeit, die viel geprägt ist von Distanz und Abstand, glaube ich, schon auch ein Impuls da ist, um im Nachgang oder auch während der Zeit trotzdem zusammenzurücken, metaphorisch zumindest, und da zu schauen, wie man auch gesellschaftlich näher wieder zusammenkommen kann und da auch die Wirtschaft vielleicht ein bisschen umprägen kann von dem reinen, sag ich mal, Gewinnorientierten.
Soziale Verantwortung oder Gewinnmaximierung?
Ich bin für soziale Verantwortung, weil das Gemeinwohl im Grunde genommen für alle ein Gewinn ist und man nur dann die Menschheit außerhalb der Firma mehr partizipieren lässt an dem Gemeinwohl, das die Firma herstellt. Und also von daher finde ich das immer spannend, wenn Firmen Ideen kreieren, die auch der Bevölkerung irgendwie im Gemeinwohl zugutekommen. Mhm. Und das Wirtschaftssystem muss sich meiner Meinung nach absolut verabschieden von dem bestehenden Modell von ich will nur Gewinnmaximierung und egal, was ich dafür tun muss, ist mir alles, jedes Mittel recht. Das ist kein Ziel für die Zukunft.
Ja, denke ich auch, weil ich glaube, Verantwortung ist ein großer Begriff und ein starker Begriff. Aber ich bin auch der Meinung, dass vielleicht die Firmen noch mehr in die Verantwortung gezogen werden sollten, gerade in dem Bereich soziales oder auch ökologisches Wachstum, weil aktuell, glaube ich, schon die Masse und das Gewinnorientierte einfach noch überwiegt und dadurch, glaube ich, zukünftig das Wirtschaftssystem nicht mehr wirklich funktionieren kann, wenn sich dann etwas ändert. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon einige Initiativen, Projekte, Startups, die coole Sachen machen. Und ich denke, da ist ein ganz guter Pfad eingeschlagen, den man eben weiterverfolgen muss, um da auch langfristig wirklich mal in Anführungszeichen was Sinnvolles auch mehr auf die Beine zu stellen.
Ja, ich denke auch, dass der Punkt mit den Generationen, die jetzt nachkommen, die haben einen ganz anderen Fokus auf die was ist sexy. Früher war sexy, wenn man einen Porsche vor der Tür stehen hatte und mächtig Geld auf dem Konto. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht und dass einfach da die Ausrichtung unterschiedlich ist und dass es nicht mehr als negativ angesehen wird, sozial zu gründen, so von wegen, es ist ja eh kein richtiges Business, wie es vor ein paar Jahren noch so belächelt wurde. Und das ist wirklich jetzt gut aus der Taufe gehoben und es gibt sehr gute Ideen. Und also es muss einfach mehr forciert werden. Ne?
Denke ich auch. Ich glaube auch, dass viel jetzt von den jüngeren Generationen auch was anstreben, wo sie sagen, da sehen sie einen Sinn drin, auch in ihrer Arbeit. Und ich glaube, dass es sich sehr ändert, wie du gemeint hast, auch von Status und Geld verdienen hin zu, ich will wirklich was machen, wo ich was verändern kann, wo ich generell was Gutes tun kann. Und ich glaube auch, dass die Firmen da mitziehen müssen, um auch nach wie vor dann die Fachkräfte zu bekommen, um die auch reinzuziehen und auch zu halten. Mit Sicherheit gibt es Ausnahmen. Es gibt Leute, die es vielleicht mehr forcieren, manche, die es weniger forcieren. Aber ich glaube, generell muss da sich schon was wandeln, damit es auch weiter funktionieren kann.
Social Entrepreneurship und Purpose.
Ja, also Social Entrepreneurship ist ja im Grunde genommen die Gründung Mehrfachgründung im sozialen Bereich, mehrere Ideen, die man dann eventuell verbindet oder nacheinander gründet. Und ich denke, es gibt so Gründertypen. Und die haben dann einfach auch, während sie ein Business aufziehen, noch andere Ideen und fangen dann an, die weiterhin hochzuziehen. Und es ist auf jeden Fall eine gute Art, mit der Wirtschaft umzugehen und sich im Business einen Namen zu machen.
Ja, und ich denke auch, der Begriff Purpose ist im Endeffekt, dass es irgendeinen höher liegenden Zweck verfolgt. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen, dass sie den Zweck auch auf dem Schirm haben, dass sie sich bewusst machen, für was sie eigentlich arbeiten, weil sonst sind die Leute weder motiviert, noch haben vielleicht auch Lust, länger da zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, wenn nicht klar ist, wohin das Ganze geht. Und ich glaube, es geht halt nochmal weiter als eine Vision, sondern wirklich zu fragen, ja, warum machen wir das denn überhaupt? Und warum sind wir überhaupt da? Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch die jüngeren Generationen auch wirklich bewegt und zu wissen wollen, warum arbeite ich denn da, warum stecke ich da meine Zeit rein und irgendwie will ich auch was beitragen für die Gesellschaft.
Ja, ich denke auch, dass irgendwann der Arbeitsmarkt ist ja dieser Begriff Arbeitnehmer, den kann man ja mittlerweile auch anders definieren, dass der die Arbeit gar nicht mehr hergibt, wenn eben die Stelle nicht zusagt. Ja. Ne? Also kann man den Begriff umdefinieren und dass da einfach irgendwann auch der Punkt erreicht ist, dass wenn man nicht genügend Möglichkeiten bietet, die vielversprechend sind in der Richtung von Nachhaltigkeit, dass da keine Bewerbungen da mehr kommen, weil das einfach nicht zielgerichtet ist.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wie viele Leute seid ihr denn bei euch?
Wir sind momentan vier. Und das ändert sich ständig, weil wir jetzt auch nochmal neu jemanden eingestellt haben. Und wir suchen jetzt auch einen Azubi und ich bin gespannt, wie sich dieses Jahr entwickelt. Das ist alles nicht so einfach, aber man nimmt da seine Hürden, muss man irgendwie nehmen. Okay. Wir sind da, um drüber zu gehen.
Glaube ich. Wie seid ihr da drauf gekommen, auf die Idee?
Beim Fliegen.
Okay, cool.
Ja.
Und das vorhin kurz erwähnt, wann habt ihr angefangen damit?
Schon vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Ja, also wir haben jetzt mittlerweile eine 80-teilige Kollektion und sind gut im Vertrieb und bauen jetzt auch eine starke Internationalisierung auf. Und ja, also unsere größten Kunden sitzen schon auch in der Luftfahrt, aber wir sehen uns halt als die auch die Luftfahrt grüner machen und da im Grunde genommen den Fokus auf Nachhaltigkeit bringen.
Sehr cool, auch krass, das seit 10 Jahren, also schon auch Vorreiterrolle dann eigentlich in dem Fall, weil da gab es wahrscheinlich schon, ja, auch noch relativ wenig. Also ich glaube, das kam erst schon in den letzten Jahren so ein bisschen mehr auf, dass dann auch so Richtung soziale.
Ja, also ich sag mal, das Upcycling war damals so ein kurzzeitiger Trend, der dann auch oft so in also wenig funktionelle, langhaltige oder langlebige Dinge gemündet ist. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass man sagt, wenn man upcycelt, dann nützt es nichts, wenn das beim ersten Benutzen zerfällt, sage ich jetzt mal so, sondern es muss dann schon auch lang für einen da sein und einen begleiten, weil sonst zerbröckelt ja die Nachhaltigkeit gleich mit dem ersten Benutzen.
Cool. Was hat dich da motiviert, so lange dran zu bleiben oder immer weiterzumachen?
Ja, wahrscheinlich. Also ich komme aus der Werbung, fand dann immer die Werbung irgendwann, also es war mir so eine natürliche Barriere, wo ich gesagt habe, ich will außerhalb von, ich erzähle was Schönes über Produkte, die vielleicht dann doch nicht so schön sind, wie sie dargestellt werden. Das hat, und dann bekommt man irgendwie Nachwuchs und denkt sich, naja, wie leben die irgendwann mal? Und ja, also das, und ich bin halt, also ich erfinde gern auch Sachen oder kreiere gern Sachen. Das macht mir einfach Spaß und da brennt mein Herz dafür und da muss einfach, das kommt raus und das muss raus. Und von daher bin ich froh, dass ich selbstständig arbeiten kann.
Nachhaltige Produkte.
Magst du anfangen?
Mach ich. Ja, nachhaltige Produkte. Ich glaube, nachhaltig ist auch immer so ein schwerer Begriff, der auch viel missbraucht wird mittlerweile. Ich glaube, wichtig ist halt einerseits, glaube ich, bevor man in die Produktion geht, sich generell, hängt halt natürlich auch viel am Konsumenten. Das heißt, da auch vielleicht mal zu überdenken, was man denn wirklich kaufen muss oder braucht und was vielleicht dann auch, sage ich mal, einfach Dinge sind, die man gar nicht verwendet, die im Endeffekt dann im Müll landen. Ich glaube, das ist so ein großes Thema bei dem Thema überhaupt mit Produktion und mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich bewusst macht mit der Globalisierung, wo die Produkte herkommen, wie die entstehen, wie die Zusammenhänge sind und das auch als Konsument bedenkt. Weil ich glaube, das wird einem auch nicht leicht gemacht. Man bekommt da teilweise wenig Infos, wenn man sich nicht direkt informiert, wo die Sachen überhaupt herkommen. Und für mich hat das viel mit Aufklärung zu tun oder Aufklärungsarbeit und ein Bewusstsein überhaupt für das Thema Konsum.
Ja, also ich sehe es genauso, dass die Aufklärung bei jedem Produkt eigentlich immer die Aufgabe vom Konsumenten ist und wir versuchen dagegen zu steuern. Wir sind sehr transparent und legen auch wirklich in jedem Bereich von der Produktentwicklung, von der Produktion über den Produktionsstandort bis zur Verpackung Wert auf jedes Detail, dass wir sagen, okay, also wir haben jetzt letztes Jahr wieder unsere Verpackung über den Haufen geworfen, haben nochmal recherchiert, neue Materialien eingesetzt, und dass man da auch immer auf Höhe der Zeit ist, weil es tut sich ja auch dann in den Materialien viel. Ich sehe es vom Design her nochmal aus einer anderen Blickrichtung, weil ich der Meinung bin, dass viele Designer umdenken könnten und von Anfang an auch nicht nur ein optisches Konzept ausarbeiten könnten, sondern auch die Nachhaltigkeit mehr in den Fokus nehmen könnten. Und das ist mir wichtig, dass da einfach die Designer feststellen und realisieren, dass sie eine Schlüsselrolle haben, weil sie wählen das Material aus, sie wählen die Schnitte aus und man kann oder halt das Produktdesign und die Verarbeitung und man kann da als Designer auch wirklich wegbereitende Konzepte machen, wenn man sich aus dem optischen Feld rausbewegt und sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und da breiter geht. Wir gehen so weit, dass wir sagen, wir entwickeln auch für Unternehmen aus den Materialien, die zum Beispiel übrig sind oder ich sage jetzt mal Cutouts, die nicht verwendet werden können oder Nebenprodukte, die entstehen bei der Produktion und nicht wiederverwendet werden können oder jetzt auch Müll in irgendeiner Form. Wir entwickeln daraus Produktkonzepte. Wir haben jetzt so eine Art Upcycling-Agentur auch gegründet, weil eben die Firmen auch auf uns zukommen und fragen, wie macht ihr das, könnt ihr das für uns tun? Und das ist auch ganz spannend, wenn man da dann das Material bekommt und dann für einen Kunden ein neues Konzept entwickeln kann.
Glaube ich. Bist du da selber auch, sage ich mal, in dem Designbereich dann unterwegs? Oder wie seid ihr, wenn ihr vier Leute seid, aufgestellt so von den Rollen?
Also ich bin schon in der Produktentwicklung, auch im Design, Strategie. Also im Grunde genommen bin ich halt so die klassische Gründerin. Mhm. Ich habe schon die 10 Jahre lang immer mal alles gemacht, weil du musst ja dann, wenn du exportierst, einen Zoll machen, wo man sagt, als kreativer Mensch, Hilfe, wie soll ich mich jetzt in dieser Maske zurechtfinden? Und aber die Produktentwicklung ist schon mein Steckenpferd und macht mir sehr viel Spaß. Und auch die Kreation, also überhaupt die Idee zu, was kann ich aus welchem Material machen, das ist, denke ich, eine Sichtweise, dass man man geht anders vor. Man sieht das Material und versucht dann ja nicht ein Design überzustülpen, sondern man beschäftigt sich mit dem Material und sagt, welche Eigenschaften hat das Material und in welchem Bereich ist es sinnvoll wieder eingesetzt und was braucht der Kunde dann in diesem Bereich und in welche Richtung kann ich da gehen? Also es ist dann schon ein bisschen Konzeptarbeit nochmal vorneweg und die optische Umsetzung, die hängt also entweder am Kunden oder bei uns halt, wie wir unser Produkt ausrichten wollen und umsetzen wollen.
Mhm. Ja, verstehe ich absolut. Ich glaube auch, der Punkt Design und so, was du vorhin gesagt hast, bei uns ja, sage ich mal, ganz andere Welt. Wir sind ja im Digitalen direkt unterwegs. Aber da ist auch der Designer halt, hat, sage ich mal, mit eine Schlüsselrolle. Mhm. Also weniger das Optische, sondern eher, wie das Ganze funktioniert, wie es nutzbar ist. Und da haben wir auch gemerkt, dass es extrem wichtig ist, eben möglichst einfach das Ganze zu halten. Also auch bei unserer Plattform, dass die Leute zusammenfinden, dass das Ganze bedienen können. Ich glaube, da war immer bei uns der Fokus, dass wir irgendwie versuchen, das möglichst simpel zu halten. Weil ich glaube, die Leute sind tendenziell wahrscheinlich oder der Mensch prinzipiell erstmal faul. Hm. Und man muss es ihm möglichst einfach machen. Und ich glaube, wenn es aber ansprechend und einfach gestaltet ist, dass wir dann auch so Plattformen eher nutzen und da vielleicht auch eine Möglichkeit finden, näher zusammenzukommen, was bei uns einfach die Idee ist in der Nachbarschaft, dass gerade in Städten sich die Leute weniger kennen oder vielleicht auch nicht so nahe Beziehungen haben, aber trotzdem immer mal irgendjemand was braucht. Und da wollen wir eben versuchen, dann auch durch ein intuitives Design oder die Nutzung das möglichst einfach zu halten. Von daher glaube ich auch, dass Design schon eine Schlüsselrolle hat, egal ob es jetzt um Produkte, sage ich mal, wirklich in materieller Form oder jetzt hier im Software dann geht.
Ja, nee, also gerade bei digitalen Anwendungen, denke ich, wenn man dann von verschiedenen Zielgruppen ausgeht und die alle irgendwie mitnehmen will, muss man einen gemeinsamen Nenner finden und der ist dann die Optik und nichts Schöneres als eine intuitive Oberfläche, die leicht bedient ist.
Genau. Warum Bamberg?
Warum Bamberg? Also mich hat's tatsächlich nach dem Abitur hergezogen zum Studium. Ich habe dann internationale BWL und Philosophie studiert, Bachelor, Master. Warum? Einerseits war es damals pragmatisch, weil ich daheim noch Volleyball gespielt habe im Verein. Also ich komme aus Unterfranken, aus der Nähe von Würzburg. Und deswegen war es die Nähe, dass ich auch weiter da spielen kann. Auf der anderen Seite hat mich die Stadt von Anfang an irgendwie in den Bann gezogen. Also auf der einen Seite groß genug ist für mich, man hat alles, was man braucht, aber trotzdem echt viel Charme hat, was auch kulturelles Angebot angeht, was Musik angeht, was die Stadt, die Flüsse, das ist, glaube ich, so das, was mich damals hergezogen hat und was mich nach wie vor auch hier hält.
Ja, und ich darf jetzt als gebürtige Bayreutherin und weiterhin, also Firma ist in Lichtenfels, einfach für Oberfranken sprechen, weil ich finde, dass gerade Oberfranken unheimlich viel Charme hat und sich alle Städte und Gemeinden in Oberfranken einfach mehr zusammenrücken sollten und sich als wie eine große Community sehen sollten und nicht gegeneinander arbeiten, sondern gegeneinander arbeiten sollten, sondern miteinander. Und von daher spreche ich einfach für die Region und dass die Region sehr vielseitig ist, sehr viel Lebenswertes bietet, viel Natur, viel Sportmöglichkeiten, viel Ruhe, viel Entspannung und trotzdem aber finde ich die Oberfranken einfach so ein gewisser Menschenschlag sind, der immer für eine Überraschung gut ist. Deswegen fühle ich mich hier sehr wohl.
Getrennt voneinander befragt. 3 Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
dass es total interessant ist, mit einem fremden Menschen in einem Zimmer zu stehen, sich zu unterhalten über Nachhaltigkeit, Gründen und Möglichkeiten während Corona. Und dass die Nachbarschaftshilfe stärker gepflegt werden muss, finde ich einen spannenden Ansatz. Und dass ich mal wieder in Bamberg unterwegs sein sollte, außerhalb von Podcast-Aufnahmen.
Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
Wen nehme ich da jetzt? ich würde meinen Geschäftspartner vorschlagen, den Thomas Bulisch, weil der einfach eine absolute Gründermentalität ist und ganz viel aus dem Business erzählen kann. Ja, den würde ich vorschlagen, den Thomas Bulisch aus Lichtenfels.
Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
Eine nette neue Bekanntschaft. Auch das Bewusstsein, dass Social Entrepreneurship nicht erst seit gestern existiert. Ja, ein neues Produkt, das ich noch nicht kannte.
Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
Bin auf jeden Fall für den Ralf Ziebes, falls er noch nicht da war. Den kann man immer mit reinstecken. Und ansonsten fällt mir gerade keiner ein.
Der Lagarde 1 Blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagarde 1. Produktion und Schnitt Thomas Lieb, MediaTime Productions. Redaktion und Moderation Katharina Kroll, Lea Herget und Max Dahme. Für Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen melden Sie sich unter hallo@lagarde1.de.